ARD.
Ja, ich fange direkt mal an, ja?
Ja, bitte.
Vielleicht kannst du dich am Anfang erstmal ein bisschen vorstellen und sagen, was das hier für ein Podcast ist. Denn meine Freundin hat gesagt, manchmal sind wir so insidermäßig.
Ah, okay.
Ja? Da tun wir so, als würden uns alle schon 8 Jahre begleiten. Machen auch viele, aber viele sind auch neu dazugekommen.
Ah, okay.
Und vielleicht kannst du jetzt hier nochmal so eine ganz nette Einweisung geben.
Ja, klar.
Was ist das hier? Was soll das? Einfach mal kurz sich vorstellen, Murz. Ein kleiner hier, weißt du, wir haben hier so ein kleines Impulsreferat.
Ja, super.
Du hast den Ball gerade, du darfst reden.
Ja, ich bedanke mich für die mir erteilte Redezeit, da freue ich mich. Herzlich willkommen an alle Hörmäuse da draußen. Mein Name ist der Moritz. Ich war in meinem ersten Beruf, war ich Postbote, dann habe ich eine Umschulung zum Tischler gemacht und nun habe ich mir gedacht, nein, ich hänge das Ganze an den, Achtung, Wortwitz, Nagel und starte einen Podcast gemeinsam mit meinem wohligen Kollegen und Freund, ehemaligem Versicherungsvertreter Till Reiners, der mir jetzt gerade zugeschaltet ist aus Berlin, wenn ich das richtig sehe.
So ist das. Der Moritz wohnt, ja, ich kann das mal ruhig mal anreichern mit ein paar wirklichen Infos. Ja,
ja bitte.
Mit ein paar absoluten Infos. Moritz wohnt also jetzt mittlerweile auf einem, ja, man muss es so sagen, Anwesen.
Ja.
Das hat sich
Gehöft.
Richtig wie Aschen, wirklich wie ein kleiner, dreckiger Spatz, der ganz lange sein Gefieder gesäubert hat, ist es jetzt wirklich von der Bruchbude zu einer Villa. Ja, von der Bruchbude zum Traumhaus. Moritz Neumann hat es vorgemacht, hat er wirklich mit Kraft seiner eigenen Hände meistens da wirklich so ein Haus gebaut, kann man sagen. Der wohnt jetzt auf dem Land.
Ja, da habe ich mir noch viele Hände dazu gekauft, die da auch noch mal was angepackt haben.
Ja, und die auch noch, vor allen Dingen deine Geldscheine, ne? Die haben die auch angepackt. Ja, ja, die haben die links und rechts haben wieder in die Tasche gegriffen.
Ganz schnell nicht mehr meine Geldscheine gewesen. Da waren wohl Geldscheine dort und dann waren Geldscheine weg und naja, nun ist man hochverschuldet.
Ja. Nun ist man hochverschuldet. Das finde ich richtig gut, wenn Leute direkt in so ein, ja, und dann hat man halt getrunken, da hat man gefeiert, da hat man Heroin genommen.
Ja, da hat man es krachen lassen, sage ich immer. Aber da hat man sich auch dann später schnell wieder gefangen und die Kinder kommen jetzt alle 2 Wochen mal.
Wenn man sich hinter so einer unpersönlichen Sache versteckt, finde ich sehr gut.
Da hat man sich vertan und da hat der eine oder andere wohl auch Quatsch erzählt. Ja, ja. Da muss man sagen, Meineid ist ein großes Wort. Da hat man sich nicht gut informiert vorher.
Da hat man sich außergerichtlich geeinigt. Ganz liebe Grüße gehen raus an Carsten Maschmeyer.
Ja, und nun treffen wir uns also hier einmal die Woche und bereden, Gott und die Welt, der Zustand unserer Nation. Wir haben Fakten, feuchtfröhliche Feste und aber auch Flauschereien dabei.
So ist es. Und mein Name ist Till Reiners. Ich bin ja jetzt schon 39 Jahre alt. Ich wohne in Berlin. Mhm. Ich wohne in einer Mietswohnung. Das kann ich auch mal sagen. Das sind also ganz kleine, bescheidene Verhältnisse, in denen ich wohne. Nicht so wie der Moritz. Ja. Also ich bin eher so der Down-to-Earth-Typ, sage ich mal.
Du bist einer der großen Profiteure vom sozialen Wohnungsbau gewesen, nicht wahr? Dass du endlich aus der Turnhalle ausziehen konntest. Das war ja ein großer Tag für dich und deine Lieben.
Das, wenn es Leute gibt, die das so sagen, dann sage ich da erstmal nichts zu. wir begrüßen euch jetzt erstmal ganz herzlich zu Talk ohne Gast. Achtung, jetzt gibt's so ein kleines Jingle und dann geht's so richtig los.
It's Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
Also das müssen wir jetzt aber nicht jedes Mal machen, oder? Für diese neuen Leute, die da neu dazugekommen sind?
Nein, aber einmal, Moritz, es sind jetzt 50.000 neue Leute dazugekommen. Mhm. Viele sind irritiert erstmal, wissen gar nicht, wohin mit sich, wissen gar nicht, weißt du? So, und denken sich, wer sind die beiden denn überhaupt, die beiden Partner? Also ist doch schön, jetzt hier nochmal einen Einstieg zu finden. Ansonsten, wenn ihr irgendwas nicht versteht, hört einfach die 8 Milliarden Folgen auf, die wir schon vollgequasselt haben.
Was auch ganz wichtig ist zu sagen, ist, wir sind öffentlich-rechtlich. Wir sind bei Fritz Radio. Ja. Das ist eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt beim RBB. Das bedeutet, wenn ihr das jetzt gerade hier zum Beispiel auf Spotify hört, dann hört ihr Werbung. Und dann könnt ihr uns schreiben und sagen, oh nein, aber wie kann das denn sein? Ich will das nicht hören. Dann könnt ihr uns auch hören in der Audiothek. Das ist das Angebot zum Hören vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk und da gibt es natürlich keine Werbung. Und jetzt dürft ihr auch nie wieder schreiben. Danke.
Ach, schreiben die Leute das
oder was? Nee, ich weiß es nicht. Bestimmt auf Instagram. Ich bin da ja nicht. Also ich lese das ja nicht, aber...
Wir schreiben das gar nicht. Das ist völlig in Ordnung, aber ist gut. Und genau, da sind wir eigentlich auch jetzt schon beim Einstieg, weil wir müssen natürlich jetzt, wir sind jetzt wieder relativ aktuell wir nehmen relativ aktuell auf zum Erscheinungsdatum. Deswegen müssen wir auch das Thema Wahl anschneiden.
Ja.
Aber ich sag mal so, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, je nachdem, wie die Wahlen so fallen, ne? Aber dann ist man immer, ich bin sonst ja überglücklich, mhm, beim Öffentlich-Rechtlichen zu sein. Ich bin ja Fan, ja. Ich habe hier richtig, ich hab Unterwäsche mit, da ist von der, ja, Maus, habe ich. Da ist die Maus draufgedruckt, so ja, bin ich Fan vom Öffentlich-Rechtlichen.
Ist ganz spannend. Bei mir ist, ja, bei mir ist immer noch, ich wechsle die nicht so oft, bei mir ist immer noch Ulrich Wickert vorne drauf.
So, ja, wollte ich gerade sagen. Ist ja auch geil, ja. Ulrich Wickert, Konstantin Schreiber, Lindas Herwakis, ja, ist jetzt auch nicht mehr am Start, aber das ist Fan-Bettwäsche, sag, ja, ich mal. So, also ich bin absoluter Fan vom Öffentlich-Rechtlichen. Und dann gibt's so ein paar Wochen, da, mhm, bin ich nicht ganz so Fan vom Öffentlich-Rechtlichen.
Das sind so die, für dich so diese 6 Wochen vor der Wahl, nicht wahr?
Ja. Das sind 6 Wochen vor der Wahl. Es ist so, wenn man jetzt so Unterhaltungskasper ist, wie Moritz und ich, also wir sind ja beide im Unterhaltungssektor, also das ist ja ganz, letzten Endes ist es eine Behörde, für die wir arbeiten, ne? Das, ja, Öffentlich-Rechtliche ist eine Behörde.
Das ist ein Amt, tatsächlich. Ich mache Witze bis Freitag, ja, 12 Uhr und dann ist Schluss bis Montag.
Genau, so. Und da haben wir die Karteikarte, da laufen wir unter Unterhaltung. Ja. Ich war mal da, ich war zum Beispiel mal in der Unterhaltungsabteilung vom ZDF. Mhm. Da haben sie dann auch so Wetten, dass natürlich ganz viel hingehängt und so, mhm, so alte, ne, so die alten Zeiten und so und auch, mhm, ein paar neuere Sachen und so. Und da ist wirklich, da müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da schon wirklich ab morgens, da, also wirklich, die haben da, also da gute Laune zu behalten in den Fluren, das ist schon, das rechne ich den Leuten hoch an. Also das ist schon erstmal.
Das ist eine Aufgabe.
Ja, es ist erstmal es sind so holzgetäfelte Dinge, so, weißt du, so Gänge, so ganz lange Gänge halt. So, das ist ein,
ja,
Büro.
Das ist richtig, dass du nicht, also dass du dir nicht sicher bist, schiebe ich hier gerade Witze über den Flur oder Stasi-Akten. Ich bin mir nicht ganz sicher.
So, genau.
Aber, ja, es geht an den Namen, der hier draufsteht. Genau. Alles andere interessiert mich eigentlich weniger.
Weil also das ist jetzt nicht so, als würden da so Clowns durchlaufen und ein Einradfahrer und dann jongliert jemand.
Das wäre so gut.
So hatte ich mir das
als
vorgestellt.
Als Behörde, dass man da reinkommt. Helge Schneider ist Portier, sagt, ja, können Sie nicht parken? Was, ja, machen Sie denn da? Ja. Dann kommen sie rein.
Aber nur in der Unterhaltungsabteilung, weißt du? Und dann in der Infoabteilung, dann sind alle so super infomäßig angezogen. Aber das kann man ja mal verraten. Also ihr kennt eigentlich öffentlich-rechtliche Redakteure und überhaupt JournalistInnen.
Ja.
Wenn die nicht gerade jetzt von so rechten Medien, ja, sind, dann erkennt ihr die eigentlich immer daran, dass sie eine Jeans tragen. Ja. Und die richtige Führungsposition haben dann manchmal ein Hemd, mhm, an oder sogar einen Sakko.
Aber normalerweise so ganz dünne Wollpullis.
Ja, also und ich mache mich jetzt nicht drüber lustig. Ich würde es auch, nee, machen.
Nee, ist einfach ein, ne, Fakt. Ja, klar.
Nein, ich würde es ja auch mal, weil man trägt ja schon das, also wir waren beide wir haben mit Poetry Slam angefangen vor 8 Milliarden Jahren und da haben wir natürlich beide, da kriegt man zum Start einen Kapuzenpulli. Man zieht, ja, halt, klar, das an als Dienstkleidung, ja, was einem da hingelegt, ja, wird. Und dann ist das eben so.
So, und dann ich glaube, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk trägst du so lange Hemd, bis du es nicht mehr musst. Bis du so weit in der Hierarchie aufgestiegen bist, dass, ja, du das anziehen darfst, was bequem ist.
Das stimmt. Es gibt auch wirklich Leute beim Öffentlich-Rechtlichen, wir haben die beide schon kennengelernt, die machen, da weißt du, das ist entweder jemand, der ist hier, der arbeitet hier nicht und ist irgendwie nicht durch die Sicherheitskontrolle gekommen, oder dem geht's hier
ganz
so gut,
oben,
der trägt einfach Jogginghose. Der ist ganz oben. Der ist ganz oben angekommen, weil dem niemand mehr sagen kann, lass das mal bitte.
Wir haben hier so eine Kleiderordnung.
Gibt's ja.
Ja, klar.
Es gibt so,
ja,
Leute. Es gibt so ein, zwei Leute, wir haben den Verkäufer, wir sagen den Namen, ja, nicht und
aber
so,
klar,
aber es gibt Leute, die ziehen sich, die sind irgendwann, ist das für die da, das Wohnzimmer geworden. Die wohnen da jetzt im
auch
Büro.
Zu oft da. Ja. Zu viel in der Behörde gewesen.
Ja, ist ja so. Und auf jeden Fall ist es jetzt so, warum mag ich das Öffentlich-Rechtliche gerade nicht so gerne? Wir sind Unterhaltungsnasen, mhm, und als Unterhaltungsnasen hat man 6 Wochen vor einer Wahl, jetzt ist ja Bundestagswahl, 6 Wochen vor der Wahl, darf man sich da nicht mehr so jetzt doll äußern.
Das liegt am Rundfunkstaatsvertrag, den alle Sendungen dem unterliegen. Und das, da wird gesagt, in den letzten 6 Wochen vor der Wahl musst du erstens ausgeglichen berichten. Du darfst nicht mehr nur über eine Partei oder sowas darfst du jetzt nicht groß berichten, sondern du musst immer für Ausgewogenheit, ja, sorgen. Und der Gedanke dahinter ist ja eigentlich ein guter. Der Gedanke ist ja, dass das ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist, der nicht vom Staat benutzt werden kann für Propaganda. Weil, ja, das war die Idee nach dem, ja, Zweiten Weltkrieg. Da hat man geguckt, das lief ja bis jetzt nicht so rund bei euch. Wie machen wir das denn, dass jetzt nicht die nächste Partei kommt, die sagt, ihr dürft nur noch über uns berichten? Und deswegen hat man gesagt, jetzt muss man ausgewogen über alle berichten. Deswegen ist es auch so, dass du, ja, in der ARD, ZDF, überall Wahlwerbung siehst von allen Parteien, weil die gesendet werden müssen. Von allen.
Genau. So, und deswegen können wir jetzt, wenn wir jetzt uns äußern, wir können uns schon äußern, aber nicht so komplett einseitig.
Es wird nicht alles,
wie wir
was
das so
wir
gerne
heute
machen,
sagen, gesendet werden können.
Oder wir machen es halt in einer satirischen Darstellung.
Dann ist was anderes.
Dann ist okay. Dann machen wir hier nur unsere Kunst.
Wenn es da
und dann muss Moritz ganz lachen. Genau. Ja, und das ist nicht richtig, Moritz. Das ist eine Kunst, die wir hier
zelebrieren. Das ist eine Kunst, die wir hier machen. Und wenn es dazu dient, um den eigentlichen Arbeitsauftrag, nämlich eine Pointe zu liefern, dort ein wichtiger Weg hin ist, dann kann man dann das so lassen.
So. Ja, sicher. Und da probieren wir uns jetzt mal ein bisschen dran aus. Wie hast du denn jetzt so die letzten zwei Wochen erlebt? Hast du überhaupt so ein bisschen Wahlkampf verfolgt?
Ich habe ein ganz bisschen Wahlkampf verfolgt. Ich habe tatsächlich davor das sehr viel mehr verfolgt, also im Vorfeld deswegen, weil ich noch einen zweiten Podcast produziert habe, selber hier zu Hause, über das Wahlprogramm der AfD. Und da habe ich natürlich sehr viel zu gelesen und seitdem, ja, ich lese dann schon immer so ein bisschen nach, aber man muss auch wissen, ich habe drei Kinder und ich bin jetzt Strohwitwer für zwei Wochen, sprich, ich bin alleine mit denen zu Hause. Mhm. Und jetzt, also die 20 Minuten, die ich am Tag für mich zur freien Verfügung habe, in dem Haushalt und allem drum und dran, lese ich mir jetzt nicht, was Friedrich Merz, den es ja gibt, und das ist ja auch echt okay, dass es den gibt, was der so noch sagt. Aber so ein bisschen was kriege ich wohl mit.
Also hast du schon mitbekommen mit diesem Abstimmungsdesaster für Friedrich Merz und so, das ist ja nicht an dir vorbeigegangen.
Das ist wohl so wenig an mir vorbeigegangen, wie in dem Moment die Rechtsextremen an der Wahlurne, ja.
Ja, das hast du schön gesagt, das können wir so drin lassen, Moritz, das ist doch klasse. Ja, ich weiß auch gar nicht, wo man anfangen soll irgendwie. Ich glaube, es gibt dazu ganz viel zu sagen, aber muss ja nicht über alles reden.
Nee.
Aber ich finde es schon. Also wir haben ja so ganz viele Menschen haben so, als die AfD zum ersten Mal aufkam, so gesagt, hey, da gibt's jetzt gerade so eine sprachliche Verrohung und das fließt so ganz langsam in die Gesellschaft ein. Ne? Das gab's ja.
Genau, damals. Das haben wir gesagt und eigentlich alle Politexpertinnen haben gesagt.
Ja, ganz viele andere.
Pass auf, wenn man jetzt anfängt, das, was die sagen, auch in ähnlicher Form zu sagen, dann wird das ja irgendwann normal. Und das ist ja nicht so gut.
Das ist nicht gut, genau. Und es gab dann immer, also es war die Strategie von der AfD, dann immer so menschenverachtende Sachen zu sagen. Also das gab's ja, das ist, glaube ich, ein Fakt, da kann man jetzt
das
nicht sagen.
Das gibt ein Strategiepapier, das verfasst wurde vom Vorstand, in dem gesagt wurde, ey, wir müssen möglichst dolle Sachen sagen. Und im besten Fall regen sich die ganzen anderen Parteien drüber auf. Ja. Und je mehr die sich aufregen, je mehr die wettern, desto mehr Stimmen kriegen wir. Also das war abgesprochen und gezielt zu sagen, wir provozieren hier einfach richtig doll.
Wir provozieren, danach entschuldigen wir uns. Und das macht man, also man macht immer so zwei Schritte nach vorne und einen zurück.
Nee, man nicht entschuldigen, nie entschuldigen. Man sagt, ey, das habe ich nicht gesagt, das ist Quatsch, das wird hier, das ist Lüge und das ist Diffamierung.
Genau, aber teilweise hat sich die AfD auch entschuldigt und so, aber das Ding ist, also das wurde immer, also das wurde irgendwann natürlich überhaupt, war das gar nicht mehr glaubwürdig, weil es dann so viele Ausfälle gab von Leuten, dass man irgendwann gemerkt hat, okay, das ist Teil der Strategie. Man wollte da sozusagen die Leute so ein bisschen weich kochen, ne? Die Gesellschaft so ein bisschen gucken, was geht denn jetzt hier, dass man die Grenzen so ein bisschen verschiebt. Also,
ja,
und zwar nur die sprachlichen. Das ist ganz wichtig. Ja.
Naja, wobei, ich sag mal so eine Grenze.
Nee, Moritz, da kommen wir in die Satire. Nee, das dürfen wir nicht. Das sagen wir nicht.
Ja, ne? Keine Witze über oder Neiße. Im Rundfunkstaatsvertrag.
Richtig. Wir bleiben erstmal in den Grenzen nach
1918.
Nach 1949.
49, das war was wir wollten.
Und dann, als das Saarland da irgendwann dazugekommen ist. Das bleibt, das ist für uns Deutschland und wir wollen uns nicht vergrößern. Na?
Nein.
Nein. So, dann haben wir es doch. Ja. Moritz, ich merke, das läuft klasse mit uns beiden.
Ja.
So, auf jeden Fall.
Ja, das ist aber die Devise. Kleiner Staat, größeres Land. Mal gucken.
Genau. Kleine Devise, große Fresse. So kann man auch sagen. Ich glaube, dieses Bildchen ist jetzt wirklich krass aufgegangen von der AfD, also dieses Grenzversetzungsspiel sprachlich. Und das schlägt so dermaßen ein, dass ich wirklich, ich kann das nicht anders sagen, ich bin wirklich ein bisschen erschüttert. Also gar nichts, ich kann das nicht anders sagen. Also ich habe das natürlich, also wie alle anderen auch irgendwie verfolgt und so. Und ich bin da jetzt nicht, huch, was ist denn auf einmal los? Ja. Aber mit der Geschwindigkeit, wie Parteien umfallen und wie Parteien auf einmal ihre Grundposition, wo man immer dachte, wow, das ist doch eine Grundposition, ändern, finde ich crazy. Das finde ich wirklich krass. Und wie viel so von den Parteien, wo man auch immer denkt, okay, das sind liberale und irgendwie einigermaßen linke Parteien, wie auch die sich so einem Narrativ unterordnen, finde ich krass. Und was meine ich jetzt konkret? Also ich meine natürlich konkret, also ein Beispiel zum Beispiel ist, da gibt es so eine Grafik von Monitor und die zeigt, es gab jetzt ein Duell zwischen Friedrich Merz und Olaf Scholz. Und wie lange wurde da über welches Thema geredet?
Also es gab ein sprachliches Duell, ne? Also es war, die haben sich nicht getroffen beim Mondschein auf der Wiese mit so Musketen, sondern die haben sich so im Fernsehen getroffen und haben so geredet.
Genau, also sie sind beide immer noch wählbar.
Ja, für mich jetzt also kann weniger man Entertainment als die erste Variante, aber da müssen wir halt, müssen wir alle selber wissen.
Da müssen wir durch. Müssen wir selber alle wissen, genau. So. Und die haben miteinander geredet. Und von dieser Redezeit wurden 18 Minuten lang, da am meisten überhaupt von allen anderen Themen, wurde über Migration geredet.
Was der Hammer ist, ne? Also was wirklich der Wahnsinn ist.
Erstmal, dass das Thema so ein großes Thema ist, ist insane. Ja. Das ist der Wahnsinn. Also es ist so, es wird rauf und runter diskutiert seit Monaten. Und wir haben nicht mehr die Situation von 2015, wo auf einmal sehr viele Menschen zu uns kommen, also was ja einfach unbestritten ist. 2015 war das so, da sind viele Menschen nach Deutschland gekommen und da gab es mehr Geflüchtete als sonst in den Jahren davor. Da gab es einen großen Anstieg erstmal. Und das ist diesmal nicht so.
Das ist nicht nur nicht so, das ist ganz im Gegenteil so. Tatsächlich sind im letzten Jahr, 2024, fast 25% weniger Geflüchtete nach Deutschland gekommen.
Es sind weniger gekommen. So. Und trotzdem ist das ein Riesenthema. Und dann hat sich noch was verändert. Nicht nur, dass es ein Riesenthema ist, sondern auch, wie man über dieses Thema redet. Und es gibt jetzt mittlerweile nicht nur bei Friedrich Merz, wo man sagen würde, okay, das ist wohl Teil seines Programms, sondern auch bei Olaf Scholz und auch bis tief in die Grünen hinein, in Teile von den Grünen, gibt es eine Diskussion darüber, wie man denn jetzt besonders schnell besonders viele Menschen abschiebt und wie man sicherstellt, dass auch möglichst wenig hierher kommt.
Genau.
So, das ist jetzt die Erzählung. Die Erzählung ist jetzt, und die wird gar nicht mehr hinterfragt, also wie können wir das jetzt sicherstellen? Das ist ja jetzt ein Problem, was wir alle als Parteien haben. Was sind denn eure Lösungsvorschläge? Ja. Was ist denn eure Lösungsvorschlag für dieses von allen als solches Problem wahrgenommen? So, da wird gar nicht mehr drüber diskutiert. Es gab mal eine Diskussion darüber, hey, da gibt es Menschen, die gesagt haben, wir wollen nicht, dass so viele Menschen aufgenommen werden. Da haben Leute gesagt, nee, das ist aber ein Grundsatz des Asylrechts. Wir kämpfen dafür, dass Menschen aufgenommen werden aus Krisensituationen, dass sie hierher kommen, dass sie ein anständiges Asylverfahren bekommen. Da gibt's jetzt nur noch ganz wenige, die das überhaupt machen.
Genau, und das ist die Neuerung. Früher war das wusste man, das war von den ehemaligen rechten Parteien, die man so kannte, DVU, NPD, Dritter Weg. Das waren alles so, das war dieses Deutschland, den deutschen Ausländer raus. Das kannte man so aus Spiegeldokus und von diesen komischen Parteien, aber das war so ein rechtes Ding. Und dann kam die AfD und das blieb ein rechtes Ding. Und jetzt auf einmal ist das ein ganz großes Ding in jeder Partei, die sagt, wir stehen in der Mitte, sei es nun Grüne, SPD oder FDP. Ja. Das ist gar keine Diskussion mehr, ob man da vielleicht nochmal sich die Zahlen angucken sollte, welche Probleme da wirklich bestehen, welche vielleicht gar nicht bestehen, welche Probleme deswegen bestehen, weil wir die Menschen, die wir in Deutschland aufgenommen haben, einfach wie Dreck behandelt haben jahrelang. Das wird alles gar nicht diskutiert. Die Frage ist nur, wer kann behaupten, dass die eigene Partei am meisten Menschen wegbringen kann von hier.
Und irgendwie, das finde ich dann doch wirklich erschüttert. Also kann ich wirklich nicht anders sagen. So, weil das Tempo so krass ist und ich das Gefühl habe, irgendwie ist da bei ganz vielen so eine Sicherung durchgebrannt. Das hat irgendwie dadurch stattgefunden, dass es furchtbare Amokläufe gab oder so, ich sag mal Amoklauf. Also das waren so auf jeden Fall, also es gab Menschen, die haben andere Menschen umgebracht. Genau. Und zwar viele. Und brutal und eklig. Und da müssen wir überhaupt nicht drüber diskutieren, dass es furchtbar ist. Und zuletzt war das in Aschaffenburg so. Das wurde super viel diskutiert. Und was natürlich nochmal schlimmer ist und nochmal emotionaler für viele Menschen ist, dann, dass ein Kind da getötet wurde und doch ein Mensch, der da helfen wollte. So, und dann gibt es eine Frage, und das ist zum Beispiel auch sowas, was gekippt ist, dass man auf einmal fragt, Nation. Mhm. Ne? Was hatte der Täter für eine Nation? Was hatte der denn?
Kommt der von hier? Ja? Wo kam der eigentlich her?
Kommt der von hier oder wo kommt der denn eigentlich her? So, das ist auf einmal gebrochen.
Ja.
Das ist zum Beispiel eine der ersten Sachen, die gebrochen ist. Eine der ersten Sachen ist, nee, wir müssen jetzt aber doch informieren, das ist unsere Informationspflicht, zu sagen, hey, wo kommt der überhaupt her? So. Und dann gibt es so eine Kurzschlussreaktion, zu sagen, ach so, dann war das also ein Asylbewerber, der sollte abgeschoben werden, der ist nicht abgeschoben worden. Wäre der rechtzeitig abgeschoben worden, wäre das gar nicht passiert.
Also wäre das passiert wahrscheinlich, aber nicht hier. Also es wäre auf jeden Fall der Mann, also
oder nicht hier. Genau. Dann wäre das vielleicht woanders passiert. Genau, aber das ist genau, das ist auch noch ein Thema, genau, das ist irgendwie so diese große Thematik aus dem Augen, aus dem Sinn. Wenn das nicht hier passiert, dann passiert das auch nicht. Und ich weiß nicht, kennst du den Film Irreversibel?
Weiß ich nicht.
Ich hole ein bisschen weiter aus, aber ich finde dieses Bild, glaube ich, ganz gut. Mhm. Weil ich habe mir da lange irgendwie ein bisschen Gedanken drüber gemacht, was da jetzt eigentlich so gerade passiert, emotional. Mhm. Es gibt den Film Irreversibel, der läuft rückwärts. Und also jetzt nicht komplett rückwärts, aber du siehst immer eine Szene und dann siehst du eine Szene von davor und von davor und von davor.
Ah, ja.
Und
ja.
Der Film startet quasi damit, dass ein Mann mit einem Feuerlöscher den Kopf zertrümmert. Mhm. Ganz eklig, ganz brutal. Mhm. So. Dann geht man noch einen Schritt zurück und dann sieht man auf einmal, wie die Freundin von dem Mann, der dem anderen Mann mit dem Feuerlöscher den Kopf zertrümmert hat, vergewaltigt wird von diesem Mann. Mhm. Man merkt auf einmal, ach so, deswegen hat er den Kopf zertrümmert. Mhm. Ja? Auch eine furchtbar lange, also wirklich Triggerwarnung 8000, also wirklich furchtbar lange Vergewaltigungsszene, wirklich gar nicht, also gar nicht zu empfehlen, wenn man da irgendwie ein
das
Thema
nicht sehen will. So. Ja.
Das nicht sehen will, genau. So, und dann denkt man sich, okay, man, so case closed so ein bisschen, ne? Ist man so gedanklich, ach so, deswegen so. Und dann kriegt man mit, das war der nicht. Der da den Kopf zertrümmert hat, der bekommen hat.
Der den bekommen der hat.
Der jetzt tot ist, das war gar nicht der Täter. So, ja. Und auf einmal ist man so fassungslos, weil man geht diese verschiedenen Schritte mit. Man ist fassungslos, warum kriegt er den Kopf zertrümmert? Dann ist man so voller Wut, weil man diese furchtbare Szene da sieht, diese Vergewaltigungsszene, dass man sich denkt, ja, irgendwie hat er es auch verdient. Ja, also man ist da emotional so. Und dann merkt man, oh krass, nee. Also man ist so gedanklich in dieser Welt von dem wütenden Typen mit dem Feuerlöscher, der jetzt Köpfe zertrümmern will. Ne?
Ja.
Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das passiert in Deutschland gesamtgesellschaftlich, dass da Leute stehen mit einem Feuerlöscher und Köpfe zertrümmern wollen.
Ja.
Weil die so wütend sind jetzt. Und die Wut muss irgendwo hin. Ja. Und sozusagen, man kommt jetzt nicht mehr aus zu sagen, das ist furchtbar und was für ein Arschloch, dieser Täter da.
Klar.
Ne? Und kann man ja auch absolut sagen, muss man jetzt auch nicht sich so total zurückhalten, finde ich. Also auch, kann auch sagen, klar war der psychisch krank, aber man ist ja trotzdem wütend und ist ja trotzdem furchtbar.
Ja, auf jeden Fall.
Und das reicht dann aber nicht. Man hat so richtig das Gefühl, das reicht mir noch nicht. Ich muss jetzt noch mehr machen. Mhm. Und das ist wirklich kulminiert in Friedrich Merz, der dann gesagt hat, nee, jetzt müssen wir mal aus meiner Sicht, also das wird er anders sehen, ja, aber ich sage jetzt erstmal ein fremdenfeindliches, aber er würde sagen, jetzt müssen wir, weil das war ein Asylbewerber, jetzt müssen wir sagen, das betrifft jetzt alle Asylbewerber.
Ja, genau.
So, ja, also ich möchte sozusagen.
Das Problem ist dann nicht mehr, dass ein Mann oder ein Mensch jemanden getötet hat, sondern dass Leute aus dem gleichen Land und Ländern, die in der Nähe liegen von dem Land, wo der Täter herkam, dass die jetzt auch noch hierher kommen wollen oder schon hier sind.
Genau.
Das ist das Problem für Friedrich Merz.
Und dann macht er einen in einer Nacht- und Nebelaktion, nachdem er, also so steht es im Spiegel, nachdem er nochmal einen genauen Bericht des Tathergangs bekommt aus Aschaffenburg, macht er in einer Nacht- und Nebelaktion mit noch jemandem zusammen ein 5-Punkte-Papier, das er abstimmen lassen will im Bundestag. Was übrigens gar keine rechtliche Bindung hat, das ist einfach nur so ein, das heißt glaube ich Entschließungsantrag.
Genau, das ist einfach
das
nur.
Ist, die Bundesregierung möge das und das jetzt machen, aber das ist quasi ein frommer Wunsch gen Himmel. Das ist nicht nicht bindend für die Regierung. Das ist einfach nur ein symbolischer
genau,
Akt.
Genau, das will ich jetzt.
Das will ich jetzt, das finden wir als Bundestag.
Genau.
So, und dann gibt es zum Beispiel, dann wird gesagt, es soll keinen Familiennachzug geben.
Ja.
Also einfach so, es wird, auf einmal gibt es so ein Stellvertreterschuld. Also es wird auf einmal so gesagt, da ist eine genannte Bevölkerungsgruppe jetzt schuld.
Ja.
Die werden wir jetzt bestrafen.
Genau.
Die müssen wir jetzt bestrafen. Das darum geht's. Ja. Es geht um Rache. Es geht um Sühne und Rache an Menschen, die da nichts für können.
Ja.
So, denn es ist ja so, da sitzen Menschen und sind hier, sind vielleicht schutzberechtigt, haben festgestellt, okay, die dürfen hier leben und die warten jetzt vielleicht auf ihre Kinder, warten auf ihre Frau. Mhm. So, das soll jetzt nicht mehr passieren, nach Wunsch von Friedrich Merz, weil das passiert ist, weil einer von denen sozusagen, das ist ja es sind noch nicht mal von denen, weil das ist ja eine andere Schutz, andere Ethnie, ist egal, das sind wir und die.
Ja.
So, das ist die Erzählung. Da hat einer von denen Scheiße gebaut, also müssen alle, also Scheiße gebaut, ne? Das ist jetzt ein bisschen banalisiert, aber wisst, was ich meine.
Ja, aber wir wissen, was du meinst.
So, ne, dass einer von denen ist, hat was Furchtbares gemacht, also müssen alle bestraft werden. Das ist so eine Kollektivstrafe.
Ja, das.
Das wäre im, zum Beispiel im Klassenzimmer, darf sowas nicht gemacht werden.
Genau.
Wenn ihr mir jetzt nicht sagt, wer das war mit der Zahnpasta unter der Türklinke, dann werden hier jetzt alle bestraft. Das darf man nicht sagen. Das darf man absurderweise, ne? Absurd, weil da ist es total klar. Das, eine Kollektivstrafe das, darf man nicht
sittenhaft
anwenden.
War das Wort früher.
Ja. Das wird jetzt absolut so gemacht. Oder? Kollektivstrafe.
Ja, es ist Kollektivstrafe. Bei den Nationalsozialisten war es sippenhaft. Da hieß es dann so, okay, einer von euch war das, jetzt brennt das ganze Dorf nieder. Das darf man nicht mehr. Um das jetzt einmal zu verstehen, wie absurd das ist, kann man sich, glaube ich, überlegen. Okay, stell dir mal vor, da sehr viele Menschen fahren nach Mallorca. Und also sehr viele deutsche Menschen fahren nach Mallorca und machen da Urlaub. Jetzt stellen wir uns mal vor, und das passiert da, glaube ich, recht häufig, da ist ein deutscher Mann und der vergewaltigt auf bestialische Art und Weise eine Frau. Und jetzt gibt es danach den spanischen Staat, weil Mallorca gehört zu Spanien. Und er sagt sich, das ist ja furchtbar, weil die Deutschen, ne? Was ist da bei denen los? Und dann gucken die einmal, sag mal, hier wohnen ja auch wirklich, 120.000 Deutsche machen hier, also sie wohnen hier. Und jedes Jahr kommen da wirklich Hunderttausende und machen hier Urlaub. Weißt du was? Deutsche dürfen jetzt in Spanien nicht mehr wohnen. Und wer jetzt hier sich ein Leben aufgebaut hat oder gerade dabei ist, der muss das jetzt verlassen. Wie machen wir das jetzt am besten? Da würdest du, wenn du in Madrid jetzt einen gut laufenden PC-Shop hast, weil du nämlich eine spanische Frau kennengelernt hast und du wohnst dann nämlich hier, würdest du dir denken, sag mal, aber jetzt, also weder war ich auf Mallorca, noch habe ich jemals eine Frau vergewaltigt. Das ist ja nur, ich bin ja einfach nur deutsch. Oder, in dem Fall ist es noch krasser, der sagt man nicht nur, das sind ja aber nicht nur Deutschen, ne? Da sind auch Engländer, da sind Franzosen bei uns im Land, da sind Polen, das ist ja, weißt du was, alle, die nicht spanisch sind, ne? Nach so einer Tat, da müssen wir gucken, ob wir die nicht irgendwie loswerden können. Da würdest du stehen und denken, hey, aber da habe ich ja nichts mit zu tun. Ich zahle hier meine Steuern, ich arbeite hier, ich habe hier ein Leben aufgebaut. Warum muss ich denn jetzt beleidigt werden und abgeschoben werden, weil irgendwo auf Mallorca jemand, der auch Kartoffel ist, ein Verbrechen begangen hat. Das ist ja absurd, die Idee.
Und das passiert, und dann könnte man ja sagen, okay, gut, aber das ist jetzt die Forderung von einer Partei, da sind einem halt die Sicherung durchgebrannt. So, aber das findet ja jetzt sowieso bei der AfD Anklang. Die FDP hat für diesen Fünf-Punkte-Plan auch mitgestimmt.
Nicht alle, und das war das große Ding, deswegen hat das auch, es gab es keine Mehrheit, ja.
Bei diesem Fünf-Punkte-Plan schon erstmal.
Auch nicht alle.
Aber da gab es eine Mehrheit.
Ja.
Genau. So, und genau, muss man schon auch sagen, auch bei der CDU nicht alle, auch bei der FDP nicht alle. Also, wie groß die Tragweite ist, das haben schon alle verstanden. Zeigt sich ja schon daran, dass Angela Merkel, also die ist ja jetzt wirklich nicht, ne, voller Merkel-Antifa, ne? Da denken wir jetzt auch nicht, die ist ja weit davon entfernt, linksradikal zu sein. Dass selbst Angela Merkel nochmal gesagt hat, Friedrich Merz, hast du sie noch
was
alle?
Was ist denn los bei dir, Digga? Setz dich hin, ey. Ja, jetzt also, setz dich mal erstmal.
Also in Politikerdeutsch, in PolitikerInnendeutsch hat sie das natürlich gesagt, ne? Findet sie nicht ganz so eine gute Idee, hat sie
aber
gesagt.
Wir wissen, was sie gemeint hatte, ne?
Ja, der hat ja wieder Zeitung gelesen, der hat FAZ gelesen morgens beim Frühstück, also Marmeladenbrot gegessen. Ja, der hat doch eine. Joachim, guck mal hier, was ist das denn für eine
der
Scheiße?
Der hat doch eine. Hat der nicht mehr alle Murmeln in der Tüte oder was? Was ist denn los bei dem?
So, sag mal, kann ich da nicht was sagen? Und dann sagt Joachim, Angela, das ist deine Entscheidung, es war immer deine Entscheidung, aber ich stehe hinter dir. Und dann hat Angela, einen kleinen Brief geschrieben. Ja, so war das. Wahnsinn. Ja, so, und dann gibt es diese Partei, und dann könnte man immer noch sagen, okay, aber da gibt es ja auch noch die Grünen, da gibt es ja auch die SPD. So, dann könnte ja die SPD was machen. Die SPD macht es auch nicht. Ja, also Olaf Scholz stellt sich dahin und sagt, nee, aber so, dann wird eigentlich nur noch darum gestritten, wie man jetzt, und es sind auf einmal keine Menschen mehr, sondern guckt jetzt, wie kriegt man jetzt die Plastikstühle.
Das sind Zahlen.
Ja, von A nach
diese
B.
Zahlen, wie kann man denn, das ist die Zahl von Leuten, die hier sind, wie kriegt man die Zahl denn kleiner? Das sind keine Leute mehr, das sind Zahlen.
Ja. Und es ist ja nur populistisch, es ist ja ausschließlich populistisch, weil, also erstmal, dieser Antrag bringt gar nichts, dieses andere Gesetz ist da gar nicht durchgegangen. Und es ist aber auch nur populistisch deswegen, weil man sagen könnte, okay, wisst ihr was, dieser Fall von Aschaffenburg hat mich jetzt so aufgewühlt, wir müssen da was gegen machen, dass sowas nicht mehr passieren kann. Und da kann man ja trotzdem sagen, na gut, es gab davor auch nochmal irgendwie einen Fall, auch mit einem psychisch kranken Täter, wo klar war, okay, der hat eine psychische Erkrankung und der ist auch gefährlich. Ja. Und da könnte man ja zum Beispiel hingehen und sagen, und das verstehe ich einfach nicht, ich weiß nicht, warum Olaf Scholz so merkwürdig ist und ich weiß nicht, warum die Grünen so merkwürdig sind. Warum kann man denn nicht eine Gegenerzählung
das
machen?
Das ist der Punkt, ja.
Also man kann doch sagen, wisst ihr was? Ja, wir machen jetzt was. Und zwar, eine bessere psychologische Versorgung, eine bessere auch Verzahnung der Behörden.
Überhaupt erstmal eine psychologische Versorgung.
Genau, psychologische Versorgung, eine bessere Verzahnung der Behörden, mehr SozialarbeiterInnen. Mhm. Ja, man kann ja ganz viel machen. Man kann sogar sagen, du kannst es ja je nachdem, wie konservativ du drauf bist, kannst du auch sagen, ja, natürlich mehr Polizei. Ja. Völlig okay, ja. Kannst du auch sagen, warum denn nicht? So, ja, kannst du ja sagen, so, das könnte man alles machen. Und kannst du auch sagen, um das abzufedern, um sofort einen Vorwurf abzufedern, hey, jetzt macht ihr das alles nur für Menschen, die hierher kommen, ja. Kannst du sagen, nein, natürlich für alle in Deutschland sollte es eine engere Verzahnung geben. Wir brauchen eine Alarmbereitschaft bei Leuten mit psychischen Problemen. Und ehrlicherweise, das würde ja helfen.
Natürlich, ne? Klar.
Wieso kann die SPD nicht ein Gegen-Fünf-Punkte-Papier machen? Die sind einfach nur jetzt im Narrativ, das Narrativ ist jetzt nämlich so, wir müssen die Ausländer rauskriegen. Mhm. Das sagen die Ultrarechten bei der AfD. Dann sagt die CDU, wir müssen die Ausländer rauskriegen, aber jetzt, ja gut, wenn jetzt jemand hier seit 20 Jahren deutschen Pass hat, vielleicht nicht. Ne? So, jetzt überspitzt formuliert. Dann sagt die SPD, ja, es müssen die Ausländer rauskriegen, aber
nicht so viele jetzt.
Also nicht so schlimm, wie die CDU sagt. Nicht so viele vielleicht. Und dann sagen die Grünen, ja, müssen die Ausländer rauskriegen, aber guck mal da eine Sonnenblume. Ja, so, also so ungefähr.
Und dann sagt
ja
die FDP, ist egal was, können wir bitte einfach mitmachen.
Ja, kriegen wir 5%, das wäre super, wir würden gern wieder im Bundestag. Wir machen, was ihr wollt. So. Und so, also, aber natürlich, wenn sich alle auf die Fragestellung einigen, die Fragestellung ist, wie kriegen wir die Ausländer raus, dann ist natürlich die, die mit den besten Antworten die AfD.
Wenn das die Fragestellung ist, dann ist die.
Ja, wenn das nur das Problem ist, dann ist natürlich, so, und ich verstehe nicht, wie sich alle Parteien dieser Fragestellung unterwerfen. Man kann eine andere Fragestellung aufmachen und sagen, das ist gar nicht die Frage. Das ist nicht die Frage, die im Raum steht, sondern die Frage ist die und die und da haben wir die und die Antworten drauf.
Genau, aber es geht ja auch um Komplexität. Wenn du jetzt irgendwie sagst, Ausländer raus, das ist einfach. Weil natürlich könntest du auch sagen, ja, es gibt tatsächlich ein Problem. Es gibt auch tatsächlich ein Problem von der Verteilung von innerhalb der Kriminalitätsstatistik, dass es erhöhte Zahlen gibt bei Menschen, da heißt das dann nicht Geflüchtete, da heißt das dann, was sind denn Nichtdeutsche und sowas, ne? Also, es gibt komische Termina. Aber ja, da gibt es sehr viel in diesen Geflüchtetenunterkünften gibt es sehr viel Gewalt. Es gibt auch sehr viel sexualisierte Gewalt. Ja. Es gibt auch eine erhöhte Zahl bei, im Vergleich auf, wenn man jetzt die Leute vergleicht, die geflüchtet sind und die sind kriminell, sind das prozentual sehr viel mehr als jetzt, wenn man alle anderen Deutschen, wenn man alle Deutschen anguckt, dann sind das ja viel höhere Zahlen. Und dann müsste man anfangen, aber sehr viele Sachen zu erklären. Zum Beispiel, okay, wenn die hierher kommen, dann kommen die hier traumatisiert her. Das sind aber auch, man kann das auch nicht wirklich vergleichen. Die Menschen, die hierher flüchten, sind eher oft junge Männer, die nicht arbeiten dürfen und die traumatisiert sind. Wenn man jetzt diese Zahl vergleicht mit allen Deutschen, also auch mit allen weiblichen Deutschen, auch mit allen minderjährigen Deutschen, mit RentnerInnen und Kindern, dann ist das die Zahl prozentual sehr viel höher. Wenn man jetzt aber die Zahlen vergleicht und sich anguckt, die Leute, die hierher geflüchtet sind, im Vergleich zu den Deutschen, die einigermaßen in der gleichen Lebenssituation sind, dann sind die beide ungefähr gleich oft, werden die kriminell in verschiedenen Bereichen. All das müsste man erklären. Und das ist, also, und da musst du Geld ausgeben für Trauma, da musst du bessere Unterbringung, da musst du anfangen zu gucken, wie machen wir das denn, dass die schneller in Arbeit kommen. Weil man auch merkt, Menschen, die hier hergeflüchtet sind und die arbeiten dürfen, innerhalb von, nach spätestens 8 Jahren, ist der Beschäftigungsgrad der Menschen, die hierher gezogen sind, so viel höher als bei allen Deutschen. Ja. Also wäre das doch ein Weg. Ah, das ist ja so kompliziert. Es ist ja viel einfacher zu sagen, okay, die AfD kriegt voll viele Stimmen, weil die sagen Ausländer raus. Dann sagen wir jetzt auch Ausländer raus, aber ein bisschen anders einfach.
Richtig, aber es ist natürlich kurz gedacht, denn du wählst immer das Original. Du wählst das Original. Wenn jetzt das Thema Klimaschutz das vorherrschende Thema wäre, dann wählst du natürlich die Grünen. So, wenn jetzt das vorherrschende Thema ist, weniger Steuern für Reiche, dann wählst du natürlich die FDP.
Ja, klar.
Ja? Da können die anderen noch so sehr tun, das ist deren Markenkern, ja? Oder wenn du sagst, weiß gerade nicht, wofür die CDU steht, aber so, ja? Wenn du sagst, irgendwie, weiß nicht, christlich-demokratische Werte oder was weiß ich, ja? Oder
Landwirtschaft, Industrie.
Genau, so, wenn du sagst, genau, Landwirtschaft, Industrie, genau, sowas, ja, genau. Sowas möchte ich fördern, oder ich bin für Verbrennerautos, ja?
Ja.
Wie können wir jetzt den Verbrenner stärken? Natürlich wählst du dann CDU.
Ja, klar.
So, ja, oder ich bin für Fleisch.
Immer das Original.
Ja, so Fleisch, das ist es. Das ist der Markenkern der CDU. Fleisch. Ich bin für Wurst, wen kann ich da wählen? Dann sagst du CDU. Und dann können die Grünen dreimal sagen, na, wir haben ja auch eine leckere vegane Wurst. Nee, wenn du Wurst willst, wählst du CDU, natürlich.
Ja, aber wenn du irgendwie sagst, nee, ich will gendern und möglichst große Besteuerung für Reiche und ich will hier, dass gar keine Waffen mehr ausgeliefert werden, dann wählst du die Linke.
So, und dann ist aber auch, genau, und dann würde jetzt aber auch, wenn jetzt die CDU auf einmal sagt, wir besteuern auch Reiche. Ja, ja. Da riechst, also denken sich alle, was?
Ja, aber also dann, die will ja keiner mehr dann.
Ja, ich glaube nicht, dass die
dann denken. Was soll das denn?
Dass die LinksparteiwählerInnen dann sagen, ja, okay, dann diesmal CDU, das ist ja klar. Ja,
außerdem gibt es da gleich wieder den nächsten Brief von Merkel, die dann sagt, ja, aber so geht's auch nicht dann jetzt, Leute.
So geht's auch nicht. Leute, soll ich nochmal?
Ich habe jetzt hier richtig Reibach mit dem Buch gemacht und jetzt wollt ihr mir das alles wieder wegnehmen, oder was?
Oh, Moritz, ich habe ein Video gesehen von Angela Merkel, dass Angela Merkel eine sehr einfache Frage gestellt worden. Ja. Also Angela Merkel, die 16 Jahre für die CDU-Kanzlerin, war es die Frage worden, wen wählen sie? Oder einfach nur, nicht ohne Zusatz, wurde gefragt, Habeck oder Merz? Und sie hat gesagt, also ich bin Mitglied der CDU. Sie kriegt es nicht über die Lippen. Sie hat dann so sehr lange erzählt, warum die CDU besser ist für die Wirtschaft.
Oh nein.
Ja. Also ich glaube, wir verlieren unseren Job nicht jetzt, Moritz, ne? Wir haben das ganz gut gemacht.
Naja, wir haben ja nichts gesagt, außer das, was passiert ist. Also das konnten ja alle auch irgendwie nachlesen. Und ich verstehe diese Frustration, weil man irgendwie seit 2015 gibt es die ersten ExpertInnen, die sagen, ja, aber Leute wählen das Original. Wenn ihr jetzt ungefähr das Gleiche sagt wie die AfD, dann ist das Einzige, was passiert, ist, dass die Leute, die diese überlegen zu wählen, sagen, ah, okay, das ist jetzt ja aber überhaupt gar nicht ein Problem zu sagen, Ausländer raus. Dann fühle ich mich jetzt ja auch nicht mal schlecht, bei der AfD mein Kreuz zu machen, weil darauf haben wir uns ja geeinigt, dass es ja eine richtig gute Sache ist.
Ja. Genau.
Und das immer wieder zu sehen und zu wissen, naja, aber Leute, aber das, wenn du in der Politik arbeitest, du weißt das doch auch. Und ich verstehe auch, dass du irgendwie denkst, ja, aber wenn wir jetzt ein Gegenangebot machen und sagen, nein, wir schieben nicht ab, vielleicht wählen uns dann weniger Leute. Ja, dann, Digi, dann ist das halt so. Also.
Naja, aber ich würde auch sagen, das ist halt irgendwie, also du hast ja recht, so, ich glaube, das wird schon das Kalkül sein, dass die Leute denken, ja gut, aber dann sind wir jetzt halt auch ein bisschen gegen Ausländer, wenn das jetzt hier gerade so ein Trend ist. Mein Gott, wenn wir dafür WählerInnen gewinnen, ist doch nicht so schlimm.
Ja, aber nicht mal das kommt ja hin. Es ist ja nicht mal so, dass 90% der Deutschen sagen, ja stimmt, jetzt müssen wir die alle abschieben. So, es gibt ja einen riesigen Pool an Leuten in Deutschland, die sagen, nein, also wir müssen auf jeden Fall gucken, wie können wir denn besser und schneller integrieren? Wie können wir die besser unterbringen? Wie kriegen wir das hin, dass dieses ganze Kostengedings für die ganze Unterbringung nicht einfach in die Kommunen runtergereicht wird, sondern wenn der Bund sagt, wir nehmen die auf, dann bezahlen wir das auch mit.
Genau, weil die leihen natürlich auch. Richtig. Es werden ja Verhältnisse geschaffen, die dann so einen Handlungsdruck auch erzeugen. Ne? Also das sind ja geschaffene Verhältnisse. So, und du könntest ja sagen, nee, wir kümmern uns da aktiv drum und wir gucken auch mal, weil wir, das ist ja auch so ein Ding, gleichzeitig sind wir absolut darauf angewiesen, dass Leute hierher kommen.
Ja, auf jeden Fall.
Deutschland liebt dann so Cherrypicking. Ja, und sagt dann, ja, nee, aber da wollten wir also schon hier, da soll eigentlich so ein Professor, der so 29 ist, in Maschinenbau. Das wäre super, wenn der kommt. Ja, und dann kommt dann enttäuschenderweise eine traumatisierte Person, aber die ist auch 23 und wenn wir denen ein vernünftiges Angebot geben, dann kriegen wir das hin, dass der hier auch
wird
arbeitet.
Wird ja auch Maschinenbauer. Naja, und das nächste Problem ist...
Das muss man auch mal sagen, Entschuldigung, aber eine Sache noch. Denn das sind ja Menschen, die sind hierher geflohen, um eine neue Zukunft zu starten.
Um zu arbeiten.
Ja? Um zu arbeiten, ja. Also sozusagen motiviertere Menschen, ja. Also Stichwort Friedrich, da rede ich wirklich wie Friedrich Merz, ja. Ja, motiviertere Menschen wirst du nicht finden.
Ja.
Also die sind auf ganz gefährlichem Wege hier hingekommen, nur um hier zu sein. Und dann kommen wir hierher und tun so und haben Angst und machen irgendwie, und nähen uns die Hosentasche zu. Ja, weil wir Angst, anstatt zu sagen, ja geil, herzlich willkommen, wie kriegen wir denn so eine Kultur hin, zu sagen, ah ja krass, schön, dass ihr da seid und los geht's.
Ja.
Jetzt arbeiten wir mit euch, jetzt gibt's hier Sprachangebote, jetzt starten wir was.
Ja, vor allem, wenn man sich alle Statistiken anguckt, also wie schon gesagt, alle Menschen, die nach Deutschland kommen und irgendwann hier arbeiten, arbeiten weitaus mehr als Menschen, die hier immer schon gelebt haben. Und die nächste Statistik ist, dass es auch schon untersucht wurde, dass wenn es ein Land gibt, in dem nicht Menschen generell willkommen sind, sondern nur dieses Cherry-Picking gemacht wird, dann werden die Leute, die sich das aussuchen können, und das sind ja die man dann haben will, Fachkräfte, die gehen dann in die Länder, wo alle willkommen sind. Also auch das wurde untersucht. Ja. Wir wollen dann, dass diese 6000 syrischen Ärzte bitte auch hier bleiben, aber die, weiß man, gehen in Länder, wo man allgemein aufgeschlossen ist, Menschen, die von außerhalb in ein Land kommen. Und das denke ich,
das
muss niemand wissen an einem Stammtisch. Das muss niemand wissen, der sich damit nicht tief befasst. Aber jeder Mensch, der in der Politik arbeitet, weiß das und ignoriert das. Und das ist das Frustrierende.
Genau, und dann finde ich eben, muss auch so eine, also von dem, was ich gerade gesagt habe, so dieses Opportunistische, es muss doch also trotzdem bei Parteien immer noch das eigentliche Ziel sein, zu sagen, ich habe hier ein Thema, das ist vielleicht gerade nicht populär, so wie die Grünen in den 80ern, ja. Auf einmal war so ein bisschen Klimaschutz, da hatten die Leute auch nicht so Bock drauf. Ich dachte, was soll das denn jetzt hier?
Ja, bis heute hat keiner Bock drauf, ey.
Ja, genau. Aber es ist zumindest so im öffentlichen Bewusstsein ist das jetzt, ehrlicherweise, habe ich das Gefühl, Leute verdrängen das gerne. Ja. Aber es gibt schon grundsätzlich das Bewusstsein, ja, eigentlich wäre das ganz gut, aber haben wir jetzt keinen Bock drauf. So, ne? Das ist ja schon ein Unterschied.
Ja, ich glaube, man verdrängt das sehr gerne, aber generell wissen die Leute, dass letztes Jahr, 2024, war das erste Jahr, dass wir die 1,5 Grad Grenze gerissen haben. Ab 2,2 Grad ist das hier alles ganz düster. Ab 3 Grad können wir einpacken und die Menschheit stirbt aus. Das weiß man und das will man nicht hören, aber ganz kurz war das ein Thema, wo alle gesagt haben, ah, da müssen wir bei. Und dann kam Corona und jetzt sind es die Ausländer.
Genau, und aber das ist natürlich immer noch ein großes Thema.
Die bringen das CO2 hier immer mit auf.
Genau. Ja, aber das ist ja immer noch ein Riesenthema und das beschäftigt Leute immer noch. Da wurde einfach gar nicht drüber geredet bei diesem Kanzlerduell zum Beispiel. Das ist unfassbar.
Was einfach krass ist. Das ist das wichtigste Thema mit Abstand. Weil wenn wir uns darum nicht kümmern, dann gibt es ja auch bald keine Grenzen mehr, weil da gibt es ja gar nichts mehr.
Ja, und ich denke mir dann so, also es muss doch Parteien geben, die sagen, das ist jetzt ein etwas dickeres Brett, das ich bohre. Das ist, wie du sagst, das ist jetzt nicht so auf eine Parole hier runterzubrechen, aber weißt du was, wir gehen jetzt hier mal den langen Weg. Ja, wir versuchen das. So, also wir versuchen jetzt mal das Thema und das Thema irgendwie so zu positionieren. Da müssen wir was so finden. Auch das Thema zum Beispiel, was ist mit Facebook, ja? Das ist, glaube ich, für Leute jenseits der 60, ist das ein Orchideenthema. Die checken gar nicht. Das sind Leute, wenn du 5 Stunden am Tag zugehörst, das ist absolut demokratiebedrohend. Ja. Das ist eine absolute Bedrohung für die Demokratie.
Absolut.
Und da muss, das ist eine der wichtigsten Aufgaben, zu sagen, wenn wir wollen, dass dieses Land, so wie es existiert, mit den sozialen Errungenschaften und doch demokratischen Errungenschaften einigermaßen so bleibt, dann müssen wir in den nächsten 5 Jahren eine Antwort darauf finden, was mit Facebook ist, weil uns das die Gesellschaft zerschießt.
Bis dahin würde ich sagen, schalten wir das ab, bis wir einen Weg gefunden haben. Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung.
Richtig, das ist deine persönliche Meinung, genau. Und da wäre nämlich die Frage, wie kann man das?
Ja, genau,
kann man das auf einem europäischen Weg, kann man das auf einem nationalen Weg machen? Wie geht das? So, also, das wäre eine Frage.
Genau, ne? Aber das kannst du bei jedem Problem immer verschiedene Ansätze machen. Du kannst doch irgendwie sagen, okay, da ist jemand jetzt, der kam nicht aus Deutschland, der hat jemanden abgestochen. So, dann sind die Ausländer schuld. Oder du stellst dich da hin, und das ist aber extrem schwer als Partei zu sagen, naja, aber was sind die Gemeinsamkeiten von allermeisten gewalttätigen Menschen in Deutschland? Das ist nicht, dass die muslimisch sind. Das ist nebenbei der größte Humbug, was sind die Muslime? Digi, wir haben in diesem Land 6,4% Muslime und 6,6% Rechtsextreme, die sich eine rechte Diktatur wünschen. Also das Problem ist nicht der Islam an sich. Mhm. Es ist auch nicht das Problem, dass die hierher gekommen sind. Das Problem ist anscheinend das große Element, was diese Gewalt verbindet, ist schon Männlichkeit. Vielleicht ist das ein großes Thema, vielleicht müssen wir an so Mental Health bei Männern mal ran. Ja, aber das ist ein Thema, das ist ja keine Sau im Wahlkampf.
Nee,
da stellst du dich dahin, da weißt du, ja, kannst du vergessen.
Ja, aber ich finde, das ist eben so eine kurz, also wie die Grünen damals irgendwie für die grünen Themen gekämpft haben, und das war eine super schwierige Sache am Anfang, aber irgendwann haben selbst die CDU hat jetzt gesagt, ja, das ist irgendwie schon Umweltpolitik, dies, das. Meinetwegen jetzt nicht besonders glaubwürdig oder so, muss jeder für sich selber entscheiden, aber das ist schon klar im Gesellschaftsbewusstsein, die haben was erkämpft, die Grünen. Die haben erkämpft, das ist ein wichtiges Thema. So wie damals, meinetwegen, die SPD erkämpft hat, okay, ArbeitnehmerInnenrechte sind wichtig. Ja,
genau.
So. Das ist auch erkämpft worden. Und zwar lange erkämpft worden, ja. Wenn man immer nur sein Fältchen nach dem Wind gehangen hätte, würden wir jetzt immer noch im Kaiserreich leben. Also ja. Es gibt doch, also das verstehe ich eben nicht, woher diese Kurzatmigkeit kommt auf einmal von Parteien. Mhm. Dass sie nicht mal sagen, ah, weißt du was, wir haben ja ein Thema, das ist uns sehr, sehr wichtig, da kämpfen wir jetzt für. Das wird ein paar Jahre dauern, bis das so ins Bewusstsein, ins Kollektive eingesickert ist. Mhm. Aber es lohnt sich, diesen Weg zu gehen.
Ja, ja. Das genau, ich hoffe da auf die nächste Generation. Also, es gibt ja die jungen Grünen, also es hat ja jede Partei so einen Jugendausschuss quasi, so eine Jugendpartei. Ja. Und da haben die Vorsitzenden kollektiv gesagt, weißt du was, das ist doch alles Schwachsinn, was wir hier, worüber reden wir nicht über die richtigen Themen und sind ausgestiegen und planen jetzt gerade wahrscheinlich eine neue Partei zu gründen, die sich nur noch auf einzelne Themen, auf die wirklich wichtigen Themen bezieht. Nämlich auf, Leute, es gibt hier ein krasses Ungleichgewicht zwischen ganz paar Menschen haben alles und die allermeisten haben nichts. Und das ist das, was wir ändern müssen. Das ist das eigentliche Problem. Nicht Ausländerkriminalität und nicht dies und nicht das und wie viel gendert man und welches Fleisch, sondern es kann nicht sein, dass so viele Menschen arm sind und so wenige so reich. Wenn wir das ändern, gibt es mehr Zufriedenheit, weniger Gewalt wahrscheinlich. Es ist alles ein bisschen fairer. Wir könnten Sozialstaat. So, ich hoffe, dass es irgendwann eine Generation von PolitikerInnen gibt, die sagen, ja, ja, das ist das, worüber wir sprechen. Du kannst ja auch gerne nochmal sagen, dass die Ausländer schuld sind. Wissen wir alle, das ist Quatsch. Wir reden hier gerade über Umverteilung von Reichtum. So, das finde ich, sowas, ja, genau. So könnte man das ja auch machen.
So, ich glaube, jetzt haben wir das ganz gut gesagt eigentlich. Ich glaube, das wird jetzt auch nicht rausgeschnitten.
Ich glaube auch nicht.
Weil ich hatte jetzt neulich einen Anruf, vor 3 Tagen, ob ich denn einspringen kann bei einer Sendung.
Das ist immer Einspringsendungen und immer die besten. Sind meistens so die Sachen, wo man denkt, hey, wie sind die denn auf mich gekommen? Mhm. Das passt gar nicht, aber
ja. Ja, ja. Weil da hat ein Kollege, hat sich geäußert, ja. Parteiisch.
Ja.
Und dann durfte der nicht mehr auf Sendung gehen.
Darfst du sagen, wer das war?
Nee, will ich, ja, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht abgesprochen, will ich jetzt nicht ausplaudern. Nee.
Okay.
Aber so, das war auf jeden Fall so, da habe ich ja schon gedacht, der ärgert sich auch gerade über die 6 Wochen vor der Wahl.
Aber darf der allgemein nicht mehr oder jetzt bis zur Wahl quasi?
Nein, um Gottes Willen, nee, ich glaube bis zur Wahl, das war jetzt eine Sendung vor der Wahl. Okay. Und da durfte man dann nicht mehr in Erscheinung treten. Das war ihm jetzt auch nicht so klar, mir auch nicht, ehrlich gesagt. Also aber das wird da schon strikt gehandhabt.
Ja, klar. Also auch, weil du irgendwie weißt, oh, jetzt rasten Leute wieder aus, wenn du es nicht machst, sondern da gibt es richtig Gesetze zu. Da habe ich in meiner Vergangenheit bei Funk, dem Online-Angebot, habe ich da sehr, sehr viele Lehrgänge zu gehabt. Ja. Und Diskussionen und Streitereien, ja.
Moritz, aber jetzt nochmal was Schönes zum Ende. Herzlichen Glückwunsch erstmal zur Premiere von deinem neuen Programm.
Ja, das war toll.
Das war doch jetzt,
das war
oder?
Richtig schön. Das war vorgestern, am Sonntag, genau.
Ja, Glückwunsch.
Bin ich kurz nach Münster eingeritten. Ja, hab da noch davor eine Vorpremiere im gleichen Saal gespielt und dann abends eine Premiere.
Ich sehe eine ausverkaufte Tour. Da sind nur noch, oder? Da gibt es irgendwie da 1-2 Karten noch oder so. Da bist du jetzt auf Tour.
Es gibt eigentlich nur noch Tickets in Wien und in Flensburg, was aber auch daran liegt, dass parallel zu mir KIZ spielt und sich da viele Menschen hin und her entscheiden müssen und wohl auch viel zu KIZ gehen.
In Wien oder was?
Nee, in Flensburg.
Ach geil. Aber ich habe gedacht, wir machen das jetzt beide mal. Das haben wir jetzt vorher nicht abgesprochen, aber ich würde das jetzt hier mal ankündigen. Also ich bin ja jetzt auch.
Ich wollte das für dich ankündigen.
Ich bin auf Ende März auf Tour, spiele da in großen Arenen.
Genau.
Und die werden jetzt fast alle voll. Das ist, es wird jetzt so langsam geht's dem Ende entgegen.
Darauf wollte ich aufmerksam machen. Ja.
Genau, und es gibt aber, die Hallen sind sehr groß und noch gibt es ein paar freie Plätze, bis auf, ich glaube, Frankfurt oder so ist ausverkauft. Und das heißt, wenn ihr aber jetzt mich mal sehen wollt, weil das ist die letzte Chance, mal in Italien zu sehen, meine Setup-Show, und ihr könnt euch das aber nicht leisten, weil es teilweise, also so eine Halle ist teuer, es kostet viel Geld, die Ticketspreise sind hoch, könnt euch das nicht leisten, dann könnt ihr mich gerne anschreiben, goldticket@tillreiners.de, genau, und da könnt ihr dann.
Bei mir ist es soli@moritzneumeier.de.
Genau, und wenn ihr uns das schreibt, dann einfach schreiben, zu welcher Show ihr wollt und wie ihr heißt. Und dann können wir da.
Vollen Namen. Ja.
Genau, einen vollen Namen. Und dann setzen wir euch einfach dann +1 drauf, also solange sozusagen unser Kontingent da reicht. Aber ich habe jetzt zum Beispiel in diesen Hallen, in die ich bin, habe ich ein bisschen mehr Kontingent, kann ich auch ein bisschen mehr Leute das Vergnügen bereiten, hoffentlich.
Ja.
Und also nutzt das bitte. Ich habe voll Bock, dass das irgendwie alle sehen können. Und ich habe kein Geld, ist keine Ausrede, sag ich mal.
Ja, aber also da, ich wollte das nochmal sagen, weil ich weiß, es ist jetzt alles voll, aber also ich guck mir das ja auch an, da, deine Arena-Tour. Ja. Weil ich finde das ja richtig spannend, ne? Weil, also ich verbinde ja mit Arena-Tour, verbinde ich ja einfach, ja, das ist immer so ein bisschen, ja, da musst du halt platte Scheiße machen, damit die Leute da hinkommen. Und das ist, dein Programm ist ja das erste, bei dem ich denke, das ist ja wirklich ein gutes Programm.
Danke.
Aber ja, trotzdem in der Arena, das würde ich mir wohl auch nochmal angucken.
Ja, das finde ich auch spannend. Das finde ich auch sehr spannend. Ich habe das ja einmal schon in einer großen Halle gespielt in Düsseldorf, ja, und das hat aber wirklich sehr gut funktioniert. Deswegen bin ich, ja, ich bin sehr gespannt. Weil ich habe auch, also es ist auch schon so ein Ding von Hallen, da bin ich sehr gespannt, wie ich damit umgehe, mhm, dass manche nicht wissen, wie sie sich da benehmen sollen. Mhm. Also auch selbst in Düsseldorf war es so, da gab es Security irgendwann, der hat dann so jemanden von so einer, der ist dann so betrunken, mhm, so irgendwie so eine Stange hochgeklettert.
What?
Also das ein, da sind ja so Stahlträger, die halten das Dach und er ist den Stahlträger, warum, hochgeklettert.
Aber warum?
Ja, der,
also das ist ja einfach nur dumm.
Ja, also komplett also entgrenzt. Also die waren so, also ultra betrunken und wirklich so, aber schon bevor die Show losging. Also Leute, das vielleicht nochmal für Moritz wie mich, ja. Wir finden das super, wenn ihr da ein bisschen was trinkt, ne? Aber wenn ihr da ein Problem habt, da mit zu dosieren, ne?
Ja.
So dann nicht. Also nicht,
das ist
also
nur
wenn,
nervig.
Ja, es ist nur nervig, wenn ihr dann schon 5 Bier getrunken habt, bevor die Veranstaltung losgeht. Das ist einfach gar nicht geil. Ja,
weil das ist auch, ja, gut, man ist, ja, aber ich fühle mich dann immer so frei und enthemmt. Ja, ja, aber das nervt. Also, weil die Leute, wenn die dann so besoffen sind, das Gefühl haben von, ja, habe ich auch noch was zu sagen. Und ich bin ganz ehrlich, ich versuche das jetzt mittlerweile, ich versuche das einmal lustig zu klären. Mhm. Und dann auch noch ein zweites Mal. Beim zweiten Mal sage ich dann schon, nee, aber im Ernst, also du störst auch alle anderen, hör bitte auf damit. Und beim dritten Mal bin ich ganz ehrlich, wenn ich merke, du bist besoffen und du hörst nicht auf zu reden, dann musst du gehen. Ja. Kannst du gerne draußen dir noch ein Bier holen, aber dann sehen wir uns nachher meinetwegen noch am Merch-Tisch, aber du kannst nicht anfangen, alle Leute hier zu nerven, weil du nochmal denkst, ja, aber, ja, das, ey! Dann denk, nee,
halt einfach Stimmung.
Halt einfach auf damit.
Ihr habt das gesehen im Downstairs, ist ein Comedian aufgetreten im Club in Berlin und da war dann so eine besoffene Reihe. Moritz Hohl war das, der Comedian. Und das Problem ist dann leider, also er hat das super gemacht, genauso wie man es macht, man ist ja da sehr hilflos in so einer Situation, er hat irgendwie dreimal angesetzt und hat irgendwann gesagt, nee, müsst jetzt gehen, müsst jetzt verpissen, wir haben ja Hausrecht, ich spiele nicht weiter, bis ihr geht, so, weil die so nervig waren, die ganze Zeit geredet haben.
Das ist vor allem scheiße für alle anderen im Publikum.
Genau. So, und also ja, ihr macht den gerade so. Und das Problem ist auch, dass man selber natürlich unsympathisch ist.
Ja, natürlich, klar.
Man kann das gar nicht auffangen, weil du musst irgendwann so klar sagen, was Sache ist. Ja, du musst eine klare Ansage machen. Am Anfang darfst du es auch nicht überdosieren. Also ich finde, also wenn einmal jemand stört, ja, mein Gott, ja, da kannst du nicht sagen, hier raus und so. Also du musst den richtigen Moment abpassen, wo das auch dann für alle klar ist, okay, jetzt schmeiß ich den raus. Also es ist eine sehr schwierige Situation. Man sieht da eigentlich nie gut drin aus. Ne? Also man ist immer so ein bisschen Arschloch. Immer so ein bisschen, okay, krass, ja, das ist schon.
Ja, lässt du jetzt rausschmeißen oder was?
Ja. Genau, so. Und dann die Situation wieder zu retten, ist echt heikel. So, und ich finde, er hat das gut gemacht. Genau, gibt's gerade so ein Video von Moritz Hohl bei YouTube, wo er so Leute dann irgendwie rausschmeißt, die dann stören. Es geht.
Naja, und es ist ja aber auch, also einfach, also ich finde auch die Idee, ich gehe in eine Comedy-Show und ich latt mich so richtig zu vorher, ist ja auch für dich selber so kontraproduktiv. Ist ja nicht, du gehst nicht auf einen Rave oder auf einen Karneval, sondern du willst ja einer Show folgen. Ja. Und wenn du dann irgendwie nach 20 Minuten merkst, ich sabber mir andauernd auf die Hose, was mache ich denn hier? Hoffentlich pisse ich mich nicht ein. Dann hast du auch nur den guten Abend.
Ja, es ist dieses Gefühl von, du bist so, es macht ja auch viele selbstbewusster, Alkohol.
Ja, aber musst du nicht sagen, du sollst ja nur zuhören.
Ja, aber das ist das
kannst
Problem,
ja ganz
das,
ohne
das kannst du dem Ego kannst du das ja nicht mehr sagen, die werden dann zu Hulk und dann sagt dir dein innerer Hulk, ja, aber der Lappen da vorne ist ja nicht witzig, ja, du bist witzig, mein
aber
Freund,
das meine ich.
Sag das mal rein, ruf das mal
aber
rein.
Aber das meine ich, also es entgrenzt und das macht dich so selbstbewusst, aber das meine ich, du musst in der Comedy-Show gar nicht selbstbewusst sein.
Stimmt.
Danach kannst du losgehen und selbstbewusst sein, aber du brauchst gar nicht trinken, weil du musst da nur sitzen. Da kannst du mit ganz wenig Selbstwertgefühl, kannst du da sitzen und den Witzen lauschen.
Genau, und es ist auch gar nicht, gemeint als Angriff, weil ich glaube, das ist nämlich das Problem. Es gibt manche Männer, die denken, ah, jetzt hören andere einem Mann zu, wie der so erzählt.
Ja.
Das ist aber scheiße. Ich bin ja Alpha, der kriegt aufs Maul. Und wo ich denke, nee, das ist auch für dich gedacht. Ich mache hier auch Spaß für dich. Es ist gar nicht so gegen dich hier die ganze Nummer. Oder? Ich glaube, habe ich das Gefühl, dass so, es könnte sein.
Ja, ja, gibt es auch öfter, dass die irgendwie denken, dass vor allem, wenn man die dann irgendwie dann anspricht, wenn die irgendwie laut sind und nerven und stören und man spricht das an, dass sie dann das Gefühl haben von, oh, jetzt oh, mal gucken, wer hier am längeren Hebel sitzt. Und die Antwort ist immer ich, weil ich habe eine Menge Security.
Ja, es ist eine Menge Security und du hast aber auch ein Mikro einfach. Das ist auch schon sehr, das ist Mikro und Erfahrung. So, und ich hatte das nämlich auch mal im Mad Monkey. Da war, ist mir wirklich noch jemand nachgelaufen, der war so ultra betrunken. Weil ich hatte dem, ich habe dann natürlich auch gesagt, dass er betrunken, also ich habe dann irgendwann auch, weil der so nicht mehr aufhörte reinzureden, habe ich dann Witze über ihn gemacht natürlich. Das ist, sorry, das ist die Strafe Gottes. Ja, klar. Ja, was soll man machen?
Du bist halt, ja. Muss er vorher wissen.
Ja, so, und dann wollte der mir wirklich da aufs Maul hauen. Und dann hat sich so die Freundin quasi noch, hat ihn dann so weggezogen von mir.
Ja.
Richtig.
Ja, das ist so. Naja, und das, das spannt den Bogen zu. Da gibt es ein ganz großes Problem mit Mental Health. Und da sollten wir viel eher ran als an die Migrationsdebatte. Ja. Ja. Ich habe letzte Folge, glaube ich, gesagt, oder in der vorletzten, dass ich sehr gerne Checker Tobi kennenlernen würde.
Okay, ja. Ist es so? Jetzt soweit oder wie?
Nee, gar nicht. Checker Tobi hat sich gar nicht gemeldet. Leute haben sich gemeldet, die meinten, ja, ich will nicht sagen, ich habe seine Nummer.
Und ich denke, ist auch super strange.
Das ist auch komisch. Und dann so, pass auf, und dann habe ich direkt, nachdem die Folge rauskam und er die Person, die das gehört hat, kam mir folgende Nachricht. Hey Moritz, in der vorletzten Folge eures Podcasts meintest du, dass du dir gut vorstellen könntest, mal mit Checker Tobi was zusammenzumachen. Ich weiß nicht, wie oft du deine potenziellen Kollaborationspartner googelst, aber sagen wir mal so, das könnte schwierig werden. Tobi starb Ende 2023 an Krebs. Beste Grüße aus der Schweiz. Lukas.
Oh nein.
Oh, habe ich auch gedacht. Oh nein, ist ja furchtbar. Habe ich gegoogelt? Stimmt gar nicht.
Ja, weil das wäre jetzt auch die nächste, das wäre auch die nächste Frage gewesen. Warum schreiben die Leute, ich habe seine Nummer? Also das ist auch ganz weird. Ja, ist das bei denen also, auch noch nicht durchgedrungen?
Ah, also okay. Diese Nachricht, die ich gerade vorgelesen habe, zu schreiben, hat 20 Mal so lange gedauert wie zu googeln, Checker Tobi. Ja. Und das erste Treffer ist, lebt, quick wie Degel ist der Tobi gerade.
Unfassbar.
Finde ich richtig merkwürdig.
Siehst du, so schnell geht das mit den
Seitdem
Fake News.
Frage ich mich aber auch, aber warum? Also ist das Absicht oder ist das so ein Gerücht?
Nee, der hat den Verwalter nicht verwechselt.
Hat er einen Freund, der heißt Tobias und der war mega der Checker aber und das ist, der ist gestorben oder was ist passiert, Lukas, in der Schweiz?
Aber siehst du, so schnell geht das. So schnell entstehen Fake News. Man muss immer alles nochmal prüfen.
Ich habe sofort geglaubt. Ich habe sofort gedacht, oh nein, wie pietätlos von mir.
Ja, weil man sich auch, ich finde das aber eigentlich ganz gut, dass wir das erstmal glauben, weil sonst hat man ja, also sonst verliert man ja komplett den Glauben in die Menschheit, weil ich würde ja immer davon ausgehen, wenn jemand sowas schreibt, dann hat er das vorher gegoogelt, weil du schreibst doch nicht einfach so was, oder?
Ja, und ich habe jetzt schon wieder Angst, dass er vielleicht doch tot ist und er doch noch pietätloser war.
Nein.
Aber ich bin mir, ich habe das extra nochmal recherchiert, der lebt.
Ich habe aber auch, ich habe da auch nichts gehört. Ja, ne? Der ist da.
Ich finde das richtig komisch von Lukas.
Ja, also ganz liebe Grüße an Checker Tobi, aber du willst ihn weiter kennenlernen oder was? Vielleicht Checker Tobi mal persönlich an ihn.
Ich liebe ihn.
Ja, vielleicht kannst du dich mal melden.
Ja.
Mit einer Sprachnachricht an
Moritz. Ich weiß ja jetzt auch, wie das andersrum ist. Ne? Dass Leute ja, die hören ja auch einen Podcast und denken, oh, ich kenne die ja. Und dann ist es komisch dann, weil man irgendwie denkt, man kennt die. So ist bei Tobi auch. Ne? Durch mein Kind, ich kenne ja alles von Tobi. Ist ja eigentlich ein guter Freund von mir. Wir waren ja zusammen in Indien. Quasi.
Ach so, verstehe. Und Tobi denkt sich jetzt so, ja, keine Ahnung, ich kenne dich halt nicht. Warum soll ich mich jetzt bei irgendeinem Podcaster melden?
Oh nee, ey. Fans schon wieder.
Oh nee, Fans. Nervig. Ja, mach mal nicht so auf dicke Hose, Checker Tobi. Ja. Und was willst du denn machen dann mit Checker Tobi?
Kaffee trinken.
So abhängen oder was? Wie Kaffee trinken? Das ist ja super creepy. Das würde ich auch nicht wollen.
Ich hätte da auch eine Idee.
Kaffee trinken.
Ich hätte da wohl auch eine Idee, an der ich arbeite.
Ach so, gut. So. Ja, komm mal so rum.
Aber du hast ja jetzt ja ehrlich gefragt, da würde ich ehrlich sagen, eigentlich würde ich gerne einfach nur mit Checker Tobi kurz reden, weil ich den so toll finde. Jetzt, aber klar, man lockt das mit geschäftlich. Ich habe da eine große Stange Geld in der Tasche und da würde ich gerne ein Projekt drüber machen, ne? Da ist die ein oder andere Million ist da wohl zu holen in der Kinderunterhaltungsbranche, ne?
Das ist natürlich, bei Checker Tobi ist das natürlich, als Werbefigur ist das sensationell, wenn da irgendwie auf irgendeinem Produkt draufsteht, ja, Checker Tobi getestet.
Tobi gecheckt, ja sicher.
Checker Tobis Check, top. Ja, das ist natürlich geil. Also, Checker Tobi mal melden. Moritz hätte da eine Business-Idee, würden wir uns freuen. Ansonsten, cooles Deutsch für coole Anfängerinnen.
Machen wir nächstes Mal wieder,
oder, Moritz? Ja, und ich bin auch noch gebeten worden, wir haben Rollenspiele gemacht, so hieß das, also so hat der die Zuhörer in mich da angeschrieben.
Wir beide hätten Rollenspiele gemacht.
Das klingt unangenehme Wortwahl, aber ich musste mich da immer in eine Situation reinfühlen. Ja, hast du, also ich sollte zum Beispiel dann sagen, warum ich den Hamster...
Hypothetische Frage, die Kategorie heißt In Spiel.
In Spiel, genau. Ob wir das auch nochmal spielen können.
Haben wir noch einige.
Ob wir das auch nochmal...
Da hab ich drei vorbereitet. Jetzt
fantastisch.
Das steht aber ganz unten in der Liste, deswegen komme ich da immer nicht hin. Machen wir nächstes Mal. Vor dieses Mal machen wir Schluss mit lustig. Das war's mit Talk ohne Gast. Till Reiners, Moritz Neumeier hier bei Fritz. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns.
Tschüss.
Fritz ist eine Produktion des RBB.